Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Das ist korrekt. Und ich sag mal so, heute wird hier angedruckt. Zeitungen wollen eigene Zukunft prägen.
Angefixt, Zeitungsmacher diskutieren Facebook-kontrovers wie nie.
Angezapft, Facebook zahlt Fortbildungen für deutsche Journalisten.
Angeschoben, WDR sowie die Bild- und Tonfabrik denken Dokumentationen neu.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Spiegel-Online-Journalist Janko Tietz. Er sagt, Medien sollten provokante Aussagen von Politikern wie jüngst von Christian Lindner oder Alexander Dobrindt nicht uneingeordnet als Nachricht verbreiten, das sagt er den Kollegen beim Deutschlandfunk. Denn dann hätten Journalisten Mitschuld.
Na, ich würde sagen, an einer aufgeheizten Stimmung in diesem Land. Wir sind ja durchaus alle in der Lage zu beobachten, dass wir Provokationen haben, auf die eingegangen wird, dass wir Rede und Gegenrede haben und dass dieses Klima dieser Diskussion immer rauer wird. Also Mist sind sozusagen unausgegorene Gedanken. Und dass der Gedanke von Christian Lindner unausgegoren war, zeigt ja allein, dass er danach nochmal ein Video hinterher schicken musste, in dem er erklären musste, was er eigentlich gemeint hat. Dieses Video wurde dann aber lediglich in den sozialen Netzwerken, vor allem natürlich dort, geteilt. Und sein Ursprungsstatement aus der Rede, das war aber so unkommentiert und uneingeordnet in der Welt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Janko Tietz hat recht, es ist noch nicht mal besonders provokant, was er sagt, sondern einfach korrekt. Seine Meinung reichen wir euch deshalb einfach ohne Einordnung weiter.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr hört was mit Medien, das raschelnde Medienmagazin.
Dennis, was bedeutet dir Zeitung?
Ach ja, mal so am Wochenende das Wochenblatt.
Schon, ne?
Ja, schon.
Mal so ein bisschen, ich finde das immer so ein bisschen, etwas Ausgeruhtheit schwingt da immer für mich mit, wenn ich an die Zeitung denke, so ein bisschen.
Und ans Wochenende.
Ja. Ja. Aber ich hätte auch gedacht, dass bei dir Zeitung so ein bisschen so eine Art Totem ist, ja, die man so irgendwie immer unterm Arm trägt. Ja, also das kennt man so ein bisschen, dass einige extra sich so dann die New York Times kaufen, unter dem Arm tragen, durch den Park spazieren gehen, damit alle denken, boah, ist das ein Schlauer.
Da habe ich meine Mateflasche.
Und legst dich auf die Decke und liest dann da drin, ne?
Absolut.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe sehr viel drüber nachgedacht, was so Bedeutung von Zeitungen ist. Und ich finde ja auch so ein bisschen, Zeitung lesen ist wie Arte schauen, ja? Im Prinzip finden wir das alle irgendwie dufte, ja? Aber am Ende verbringen wir unseren Tag meistens dann doch mit anderen Dingen. Würdest du das so unterschreiben?
Würde ich sagen. Deswegen ja Wochenende, ne?
Mit diesem Phänomen, da setzen wir nicht nur wir uns auseinander, sondern auch die Zeitungsmacher selbst. Die Zeitungsbranche hat sich nämlich in dieser Woche in Wien zum European Newspaper Congress getroffen und dort wurde offensichtlich mit welchem Selbstverständnis Zeitungen ihre eigene Zukunft formen wollen.
Die sind, die Zeitungsmacher dort zum 19. Mal zusammengekommen aus ganz Europa in diesem Jahr. Und das Besondere an diesem Kongress ist nicht nur, dass hier Europa gelebt wird, inklusive babylonischem Sprachenwirrwarr. Der European Newspaper Congress, ENC, steht auch dafür, dass hier immer wieder Zukunftstrends zum ersten Mal angesprochen werden. Also da ging es ganz früh zum Beispiel schon um das Modell des Reader-Scans. Oder als Leserreporter aufkam, war das schon früh ein Thema. Mal sehen, was in diesem Jahr so die Trends sind.
Oh ja. Und da werden auch immer die besten Zeitungslayouts gekürt. Da kann so jede Zeitung mal so gleich so 20 Awards mitnehmen. Das ist immer klasse. Unsere Kollegin Vera Linz war vor Ort in Wien dabei. Grüß Gott, Vera. Achso, ich habe hier falschen Knopf gedrückt. Grüß Gott, Vera. Schön.
Grüß Gott, ja.
Wie war denn die diesjährige Ausgabe der European Newspaper Congresses? Gab es da was Spektakuläres oder lebt es so ein bisschen auch von der Vergangenheit?
Beides, muss man sagen. Also was das Spektakuläre betrifft, würde ich sagen, es war so ein bisschen Graubrot, was okay ist, finde ich, weil man nicht jedes Jahr Spektakuläres bieten kann. Andererseits ist aber Fakt, Print ist immer noch ein großes Thema bei den Zeitungen, da ist kein Ende in Sicht. Nehmen wir die Zeit, die wird zu 85% auf Papier gelesen und nur zu 15% digital, da ist also noch ganz viel Papier drin. Und es gibt so ein paar Trends, die anhalten. Ihr habt es schon richtig gefühlt und auch gesagt, der Trend, dass man das Wochenende aufwertet, ist ein ganz starker. Also da wird ganz viel reingebuttert. Manche packen da auch mehr rein als früher. Und dann gibt es so ein paar Trends, was die Gestaltung betrifft. Zum Beispiel, dass die Zeitungen sehr visuell geprägt bleiben. Die Bleiwüste gehört der Vergangenheit an. Was nicht heißt, dass es nicht längere Texte gibt. Die werden dann aber über 4 bis 5 Seiten geführt, wenn es das Thema hergibt. Weil was man hat, das eigene, das will man eben großzügiger präsentieren. Karriere. Hören wir mal Moritz Küpper. Er ist Zeitungsdesigner und hat den ENC erfunden.
Die Titelseite wird plakativer. Früher hatten wir den Eindruck, man muss viele kleine Meldungen drauf haben, damit die Leute schon mal einen Überblick haben. Aber heutzutage ist eher der Eindruck, die wissen das schon vieles von gestern, aus Social Medias oder aus den Nachrichten im Fernsehen oder im Radio. Und darum neigen viele Zeitungen dazu, ihr Thema des Tages plakativ auf die Titelseite zu stellen. Das sieht man auch bei vielen deutschen Zeitungen. Auch vor allen Dingen die eigene Themensetzung ist da wichtig. Themen zu haben, die kein anderer hat.
Ja, man will sich ja so ganz klar abgrenzen und gleichzeitig richtet man sich natürlich auch digital aus. Eigentlich würden wir jetzt vielleicht sagen, eine Selbstverständlichkeit. Die wird aber eben erst nach und nach Alltag, wie Moritz Küpper meint.
Im Online-Bereich werden Multimedia-Projekte alltäglicher. Das heißt, sie werden öfter eingesetzt. Zum Beispiel Audio-Slideshows. Das heißt, man sieht ein Foto und das wird im Hintergrund erklärt mit Worten. Ist also auch für Smartphone optimiert, weil viel mehr Leute auch am Smartphone Nachrichten sehen und das auch mit Bild und Ton versehen wird. Das ist auch eine Aufgabe von Tageszeitungen, da mehr aktiv zu werden.
Jetzt haben wir über Trends gesprochen, die auf dem ENC auch immer wieder Thema waren. Und ein Trend, dem ja schon so lange der Durchbruch prognostiziert wird, ist Virtual Reality. Da haben einige Verlagshäuser so hin und wieder mal was gemacht. Wie sieht das jetzt aktuell aus? Ist das so ein Thema für die Verlage?
Jein, muss man sagen. Und da war ich wirklich überrascht, zum Beispiel vom Vortrag von Tilman Aretz. Der ist Chefredakteur von ntv.de. Ganz am Anfang der Konferenz hat der gesprochen, klar, ntv.de ist keine Zeitung, aber er stand für den Nachrichtenjournalismus, für den News-Bereich, den natürlich ja auch Zeitungen haben. Und man muss sagen, die meistgenutzte Nachrichten-App Deutschlands, die kommt nicht vom Spiegel, nicht von der Tagesschau, sondern von NTV. Und da fragt man sich natürlich schon, wie machen die das? Und ein Erfolgsrezept ist, dass sie auch Dinge nicht machen, also verzichten. Und zu diesem Verzicht bei NTV.de gehört Virtual Reality.
Wir glauben, dass man tatsächlich mit den Themen Virtual Reality, Augmented Reality, das ist in der Nachrichtenredaktion bei uns, Stand heute, kein Grund ist, sich damit zu beschäftigen. Niemand von Ihnen hat eine Brille dabei. Ich kenne auch keine sinnvolle Anwendungsform, die einen finanziellen Einsatz in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Und ich wüsste auch nicht genau, welche Geschichte eigentlich in VR für unseren Bereich des Nachrichtenjournalismus eigentlich dort besser erzählt ist. Das gilt auch für 360-Grad-Reportagen. Warum eine Geschichte in 360 Grad eigentlich besser erzählt ist als klassisch, was es die Geschichte wirklich besser macht, das ist mir in vielen, vielen Beispielen, die ich mir angeschaut habe, nicht klar geworden.
Ja, da schluckt man erstmal ein bisschen, denkt eine Weile drüber nach und muss feststellen, andere haben das auch komplett anders gesehen, was eben auch zeigt, wie divers die Branche ist und dass man eben für jedes spezielle Angebot auch die passenden Formen finden muss und dass eben so ein Hype wie Virtual Reality nicht überall hinpasst, also nicht in den Newsbereich, nicht unbedingt zumindest. Sebastian Pfotenhauer, der ist Head of Video beim Schweizer Medienhaus Ringier, die geben zum Beispiel die tägliche Boulevardzeitung Blick heraus und für Pfotenhauer ist VR durchaus ein Thema.
Für uns spielt das eine große Rolle, weil wir tatsächlich an VR bzw. 360-Grad-Videos, die wir produzieren, sehr, sehr stark glauben. Warum? Weil unter anderem für uns tatsächlich VR wie Boulevard ist. Und der Blick ist eine Boulevardmarke und das passt sehr gut zusammen. Warum? Weil am Ende tatsächlich die Inhalte, die wir dort herstellen, sehr emotional sind, weil es sehr verständlich ist und sehr nah dran an den Geschichten, also man ist als Zuschauer vor Ort, beziehungsweise man kann sich selber bilden. Ich sehe, was sonst nur der Journalist sieht. Und das ist schon etwas, was hilft, Geschichten, auch komplexe Sachverhalte zu verstehen.
Also komplex heißt zum Beispiel, dass man einen interessanten Ort hat. Also das ist was, was VR attraktiv macht. Er hat mir genannt zum Beispiel eine Geschichte, die wurde aus dem Cockpit eines Flugzeuges heraus erzählt. Und das ist wohl ganz gut gelaufen.
Wenn man das jetzt noch ausdrucken könnte, dann wäre es natürlich perfekt. Das aber das haben sie wahrscheinlich auch noch nicht geschafft. Aber es gab auch einen Elefanten im Raum. Der war nicht grau, eher blau. Facebook, die Zeitungsmacher, haben nämlich extrem kontrovers über das soziale Netzwerk diskutiert. Wieso? Hören wir gleich hier in Was mit Medien? Das europäische Medienmagazin. Wir reden weiter über den European Newspaper Congress, der in dieser Woche zum 19. Mal in Wien stattgefunden hat.
Und da ging es neben dem Fachlichen, wie so oft auf solchen Kongressen, auch um das Verhältnis der Verlage zu Facebook. Das ist ja schon lange durchwachsen. Da kooperiert man auf der einen Seite mit Facebook, andererseits sehen Verlage da ihr Geschäftsmodell bedroht. Vera Linz, gab es da neue Erkenntnisse in Wien?
Also für mich schon, sagen wir mal so. Also die Diskussionsrunde in Wien stand unter der Überschrift, was wird aus Facebook? Facebook unsere Zukunft mit der unheimlichen Macht. Und am bemerkenswertesten für mich war, dass man immer deutlicher wird, wenn es darum geht, Lob oder Kritik an Facebook zu äußern. Und das scheint sich so ein bisschen zu polarisieren.
Also so einen neutralen Ton gibt es da nicht mehr, ne? Also dass einem, man das so von beiden Seiten sehen kann. Also man entweder oder wie ist das
war? Entweder oder und vor allem eine sehr klare Ansprache. Also man ist pro oder contra und dann auch so mit sehr klaren Worten. Also Thomas Krüger zum Beispiel, kennen wir, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, ist einer der Kritiker. Und der hat eben 4 Thesen zu Facebook formuliert und wirklich abgerechnet mit dem Netzwerk, muss man sagen. Und er hat Facebook zuallererst als eine undemokratische Kommunikationsmaschine bezeichnet, zum Beispiel, weil sie keine Widersprüche kennt.
Sie suggeriert in positivistischer Manier, dass meine Meinung es ist, die Öffentlichkeit konstituiert. Facebook trägt zur Delegitimierung etablierter Repräsentationsformen bei und delegitimiert den Widerspruch selbst als konstitutiven Bestandteil freiheitlicher Demokratie. Demokratie lebt aber davon, Alternativen zu ermöglichen und dafür Mehrheiten zu bilden, ohne die Minderheitenposition essentiell in Frage zu stellen. Zweite These: Facebook bedient sich der Grammatik von Agitation und Propaganda. Versprochen und realisiert wird eine kommunikative Welt, die mir tendenziell immer Recht gibt, mich dabei aber systematisch instrumentalisiert und abkassiert.
Ja, und die anderen beiden Thesen von Thomas Krüger waren, dass Facebook intransparent ist und unsere Daten eben dort auch jederzeit von der amerikanischen Regierung gesichtet werden können, weil es ja ein US-Unternehmen ist. Und dann hat sich Rainer Esser, der Geschäftsführer des Zeitverlages, in die Debatte eingeschaltet. Man muss auch sagen, der Zeitverlag ist ja sehr erfolgreich. Also da spricht jetzt auch nicht irgendwer. Und der sprach nun wiederum von einer Hexenjagd gegen Facebook. Das hatte ich so noch nie gehört, dass jemand sowas sagt. Er sagte, das ist doch kein verbrecherisches System. Und er findet Facebook gut, man könne viel von Facebook lernen. Und da habe ich schon so ein bisschen gestaunt und habe ihn im Anschluss an die Diskussion genau dazu befragt. Und da sagte er mir, ja okay, wenn was schief läuft in den sozialen Netzwerken, muss man das schon korrigieren. Aber
ansonsten schlage ich vor, dass man sich von diesen höchst professionellen, höchst erfolgreichen Plattformen, sei es nun Facebook oder Google, möglichst viel abschaut. Was machen die gut? Weshalb sind die so schnell? Weshalb sind die so agil? Weshalb sind die so erfolgreich? Das sollten wir uns anschauen und uns möglichst viel abgucken, statt jammern und klagen darüber, dass die so erfolgreich sind.
Was kann man denn aus Ihrer Sicht lernen? Agilität, haben Sie schon gesagt, Schnelligkeit, da ist ja doch trotzdem den entscheidenden Unterschied gibt zwischen einer Aggregierung von Inhalten und der Content-Produktion, wie es ja die Zeitungshäuser tun.
Ja, natürlich gibt es da einen großen Unterschied. Aber ich sehe ja, mit welchen Mechanismen Facebook es schafft, seine User so stark zu engagieren auf der Seite. Da können wir uns etwas abgucken davon, egal ob das nur Aggregieren ist oder eigene Produktion. Wie schaffe ich es, die User länger auf meiner Seite, bei meinen Inhalten zu halten, bei den Videos, bei den Podcasts, die ich einspiele? Das ist spannend.
Aber da gerade sagt Thomas Krüger, das sei demokratiegefährdend, weil man zum Beispiel durch dieses, wenn man alles dem User recht machen will, eben einen Diskurs, einen Widerspruch und so weiter nicht anerzogen wird. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, Facebook ist keine Plattform zur Bildung seiner User. Ich glaube, da würde die Plattform deutlich überfordert werden. Die Bildung muss im Elternhaus stattfinden. Da muss ich die Kinder sensibilisieren, wie sie sich öffentlich geben, was sie da posten. Das muss ich als Eltern machen oder in der Schule als Lehrer. Das kann ich jetzt nicht von kommerziellen Unternehmen erwarten, dass sie die Bildung meiner Kinder übernehmen.
Würden Sie sagen, dass Sie als Unternehmen, als Zeitverlag profitieren von Facebook? Ist das wirklich was, was Ihnen auch einen Gewinn bringt?
Natürlich, auf der einen Seite ist Facebook im Werbemarkt ein sehr großer Player, wie Google auch. Und die holen sich einen großen Share aus dem Werbemarkt, genauso wie das Privatfernsehen, das es seit 30 Jahren bald gibt. Früher hatten die Printmedien natürlich einen deutlich größeren Share, der wird ihnen jetzt durch diese neuen Player zu einem großen Teil weggenommen. Sei es drum, können wir ja nicht ändern. Deshalb würde ich sagen, das Positive mitnehmen, was man mitnehmen kann. Und Facebook und Google bringen uns sehr viel Traffic. Wir streamen unsere Veranstaltungen über Facebook. Facebook sponsert Lehrstühle. Also ich würde sagen, das mitnehmen, was man lernen, was man mitnehmen kann. Und ansonsten überlegen, wie man besser werden kann.
Rainer Esser outet sich als Facebook-Fan. Ein Konzept, das zumindest dem Zeitverlag recht gibt, weil Sie sind ja sehr erfolgreich. Eine Randbemerkung übrigens nur kurz. Ich fand schon bemerkenswert, dass mal ganz deutlich gesagt wurde, dass es das Privatfernsehen ist, das den Verlagen Werbeanteile weggenommen hat und nicht wie sonst immer in solchen Kontexten auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt wurde. Das hat mich auch überrascht.
Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, was gibt es denn für Alternativen? Also was kann man Facebook vielleicht entgegensetzen? Gab es da neue Antworten in der Debatte in dieser Woche?
Es wurde erneut was diskutiert, was schon länger kursiert, nämlich der Vorschlag, den Rainer Esser übrigens, wie er sagte, gaga findet. Also der Vorschlag, dass die europäischen Verlage eine eigene Plattform schaffen. Das hat Corinna Milborn, Infodirektorin von Puls 4 TV und Anchor der Diskussionssendung Pro Contra gefordert. Also europäische Verlagshäuser sollen endlich gemeinsam eine Plattform für ihre Inhalte schaffen. Und zum Zweiten fordert sie, dass Teile von Facebook wie ein Medium reguliert werden. Und warum das mit dieser gemeinsamen Plattform der Verlage bislang überhaupt nicht angegangen wird, das erklärte sich damit, dass die Verlage das Prinzip Facebook, nämlich dass es wie ein Medium funktioniert, einfach nicht richtig im Blick haben.
Was Facebook erfolgreich macht und ebenso YouTube übrigens, ist das Medium, das sie herausgeben. Das ist der Newsfeed. Das ist ein Medium, das stellt Facebook zusammen. Es gibt eine Chefredaktion von Leuten, die sich Kriterien überlegen und dann einen Algorithmus, der personalisiert. Das Problem bei Facebook ist, dass auch europäische Medienmacher das, glaube ich, noch nicht verstanden haben, dass die Geschichte, wir sind nur eine Plattform, nicht stimmt, sondern dass das auch ein Medienunternehmen ist, das sich null an die Regeln hält, die wir für Medien entwickelt haben und alle negativen Auswirkungen mit sich bringt, die wir schon hatten bei der Erfindung des Buchdruckes, bei der Verbreitung von Flugblättern, die ja nicht zuletzt den 30-jährigen Krieg angeheizt haben, Hexenverbrennungen ermöglicht haben. Alle diese Dinge passieren jetzt auch in dieser Medienrevolution. Und wir stehen da mit einer gewissen Blindheit davor, weil wir dieses Märchen glauben, dass es nur eine Plattform ist.
Ja, man muss ganz klar als Fazit sagen, die Debatte in Wien hat schon gezeigt, dass man sich so uneins ist in diesen Fragen, dass da möglicherweise erstmal meine These gar nichts passieren wird. Kleiner Teaser vielleicht noch, Change the Game, das ist ein Buch, das im Juni erscheint. Da entwickelt Corinna Milborn gemeinsam mit ihrem Geschäftsführer Markus Breitenecker ein paar Thesen, wie man den Umgang mit Facebook vielleicht dann doch irgendwann mal gestalten kann.
Jetzt hast du ja die ganze Debatte verfolgt und um die Zeitung auch, wie sie so ein bisschen so sich in die Fahrwasser für die eigene Zukunft begeben. Was hast du so für so ein Gefühl dabei? Also wenn hast du da so, glaubst du, dass das eine sehr realistische Zeitung, Selbsteinschätzung, die Branche da vornimmt? Oder denkst du so, dass du eigentlich ganz andere Tendenzen in der Nutzungsrealität vieler Menschen entdeckst?
Ich finde, dass es relativ realistisch ist, was sie natürlich schon machen, dass sie immer mehr ins Digitale gucken. Und was, glaube ich, die größte Herausforderung ist, dass Zeitung, das habt ihr ja eingangs sehr schön beschrieben, Zeitung ist eigentlich so ein langsames Medium. Ja, man lehnt sich zurück und liest und lässt sich ein bisschen gut gehen. Und dass es immer so in der Konkurrenz steht zu dieser Schnelllebigkeit dieser Zeit. Und da redet man sich sehr viel Mut zu. Noch stimmen die Zahlen, aber ich weiß nicht, also für mich ist es offen, wie sich das weiterentwickeln wird. Irgendwas wird auf jeden Fall bleiben.
Vera Linz mit ihrem Bericht vom European Newspaper Congress hier in einer Stunde was mit Medien.
Danke, Vera.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das aufschlauende Medienmagazin. Magazin.
Was machst du Dennis. Da nebenbei? Gerade noch?
Ich ärgere mich da total über die Textfeldbegrenzung in meiner Twitter-Bio. Ich wollte nämlich was Neues eintragen. Neuer Job oder vielmehr so eine kleine Nebenaufgabe.
Aha.
Nämlich Beirat. Das wollte ich schon immer mal machen. Das ist so kurz vor Herausgeber, weißt du? Warst du schon mal im Beirat?
Ich war schon mal bei Ratingen, also in der Nähe. Was ist denn, warum denn jetzt Beirat?
Also ich bin jetzt Beirat bei einem neuen Programm einer Hochschule, nämlich beim Digital Journalism Fellowship bei der Hamburg Media School. Da sollen jetzt irgendwie ab diesem Jahr 20 Journalisten neben dem Job durchdigitalisiert werden, bis der Akku leer ist.
Ist das nicht dieses Programm, das heute so viele Schlagzeilen bekommen hat, weil das Geld dafür von Facebook kommt?
Richtig.
Okay. Was macht man da so im Beirat?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ging nämlich noch nicht los.
Okay.
Ich weiß nur, dass 40 Journalisten und Journalismusexperten in diesem Beirat sitzen, also so zwei pro Student.
Das ist ja fast schon öffentlich-rechtlich. Gut, also wir machen das mal journalistisch sauber. Ich hole uns die Infos woanders her und spreche mit dem Professor Stefan Weichert. Er ist bei der Hamburg Media School für das Digital Journalism Fellowship zuständig. Was ist das für ein Studiengang?
Ja, da muss ich jetzt gleich wieder drauf parieren und sagen, das ist ja eigentlich gar kein Studiengang im Sinne von akademischer Studiengang, Masterstudiengang, sondern es ist ein reines Weiterbildungsprogramm, nicht akademisch. Man studiert zwar auch richtig bei uns an der Hamburg Media School, aber man erwirbt keinen Studienabschluss, sondern lediglich ein Zertifikat. Und das Ganze nennt sich Digital Journalism Fellowship. Es ist das erste von Facebook geförderte Stipendienprogramm für Journalisten in Deutschland. Eine kostenlose einjährige Fortbildung, die sich an Festangestellte, aber auch an freie Journalistinnen und Journalisten richtet.
Was lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn die dann bei Ihnen in der Weiterbildung sind, konkret?
Der Fokus ist digitaler Journalismus. Wir verstehen den digitalen Journalismus als sehr breit angelegtes Konzept. Es ist kein völlig anderer Journalismus, sondern ein Journalismus, der mit den bewährten Techniken und Tugenden an die Berichterstattung herangeht, aber natürlich viele neue Technologien einsetzt. Und da reden wir über Mobile Reporting, wir reden über Unternehmensgeist im Journalismus, also wie plane und budgetiere ich ein Projekt. Wir reden über Hackathons und Design Sprints und bis hin zu Fragen von digitaler Medienethik oder rechtlichen, juristischen Themen, die wir in diesem Programm versuchen, alle abzudecken. Sozusagen nochmal als Speerspitze dieser Idee der Ausbildung haben wir uns sogar überlegt, ob wir Coding und Developing mit reinnehmen. Also Journalisten auch mit Programmieren vertraut zu machen, auch wenn sie es da vielleicht nicht komplett lernen, aber als Thema sie dafür zu sensibilisieren.
Wie kam es dazu? Also warum brauchen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ein solches Angebot?
Also die Hamburg Media School bildet ja Journalisten schon lange fort. Seit vielen Jahren machen wir Seminare zu unterschiedlichen Themen, Blockchain, zu Personal Assistance, zu Mobile Reporting, zu digitaler Transformation. Und irgendwie fehlte mir die ganze Zeit ein stringentes Programm, was sich über eine längere Zeit hinzieht. Wir decken das zwar schon einerseits mit unseren Studiengängen ab, aber es gibt ja genügend Leute, die jetzt, sagen wir mal, so alt sind wie ich, so Mitte 40, die jetzt nicht nochmal unbedingt studieren wollen, aber sich trotzdem auch über einen längeren Zeitraum gerne fortbilden wollen, so mit allem, was da im Moment so an Technik und Tools auf dem Markt ist und das noch nicht so richtig kennen, vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste haben, aber sich mit dem ganzen Thema mal intensiver beschäftigen wollen über einen längeren Zeitraum. Und für die haben wir jetzt dieses Programm entwickelt. Also genau genommen war das meine Idee. Ich habe das konzipiert und habe mich dann mit Facebook mal getroffen. Und wir haben dann darüber geredet, ob das was sein könnte, was die fördern würden. Und die haben gesagt, dass sie das toll finden und dass sie das gerne machen würden und das auch fördern und finanzieren wollen.
Das ist jetzt Ihre Perspektive für dieses Weiterbildungsprogramm für die Hamburg Media School und für Facebook. Aber warum jetzt aus Perspektive eines Journalisten wie mir oder des Journalismus in Deutschland brauchen wir das?
Naja, wir stellen immer wieder fest, es gibt unwahrscheinlich große Defizite in Redaktionen, ob das jetzt Verlage sind oder Rundfunk. Also so eine Art Nachholbedarf im Sinne des lebenslangen Lernens. Fehlt es hier an Handreichungen, es fehlt an Qualifikationen. Wir sind der Meinung, dass der Journalismus sich eigentlich ständig weiterentwickeln sollte, handwerklich, intellektuell, publizistisch. Und von selbst kommt eben nicht dieses Neue, diese neuen Kenntnisse in die Welt, sondern man muss sich dann wirklich auch noch mal auf die Schulbank begeben und bereit sein, sich dann auch mal in Seminaren weiterbilden zu lassen. Also diese Idee der Weiterbildung, die sich gerade in der digitalen Transformation jetzt immer weiter, also immer notwendiger zu sein scheint, hat sich natürlich jetzt auch in der Medienbranche so langsam durchgesetzt. Und dass es das geben muss, ist, glaube ich, steht außer Frage.
Nach welchen Kriterien werden die Leute ausgewählt, die dort teilnehmen dürfen?
Also es ist erstmal ein ganz offenes Verfahren. Die sich dort bewerben, müssen aus Deutschland stammen. Sie müssen Journalisten sein. Also wir wollen keine PR-Fachleute fortbilden oder andere Kommunikationsberufe, wie das viele andere Angebote in Deutschland machen, sondern bei uns geht es um Journalismus und Journalisten, die brauchen eine Digitalaffinität, sagen wir, also ein Interesse am digitalen Journalismus. Die müssen die notwendige Hingabe und Zeit mitbringen, da auch berufsbegleitend studieren zu wollen über ein ganzes Jahr lang. Sie müssen mindestens 5 Jahre Berufserfahrung haben. Und das sind schon so weitgehend die Kriterien, die man braucht, um sich bei uns zu bewerben. Also mehr ist eigentlich nicht erforderlich.
Und alles, was danach kommt, weil Sie gerade sagten, das ist ein offenes Verfahren, entscheidet dann wer?
Also wir haben uns natürlich überlegt, es gibt mit Sicherheit eine Menge Gegenwind, wenn bekannt wird, dass Facebook ein solches Programm finanziert. Also
ja, da hätte ich gleich auch noch ein paar Fragen
zu. Müssen wir darauf achten, dass ganz klar wird, dass wir als Hamburg Media School diejenigen sind, die das Programm inhaltlich begleiten, die es umsetzen, die auch die Unabhängigkeit, die inhaltliche, garantieren können. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen einen Beirat aus namhaften Experten aus der Branche. Einige Namen kann ich vielleicht gleich nochmal nennen, wer dabei ist. Dieser Beirat ist dann eben auch zuständig für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bildet eine Art von Jury, wie das in Journalistenschulen üblich ist, wie es aber auch in unseren Studiengängen zum Teil üblich ist, dass die in einem Bewerbungsverfahren sich dann stellen und eine Jury eben befindet, wer aufgenommen wird und wer nicht.
Und da sitzt Facebook nicht drin im Beirat?
Facebook hat einen beratenden Sitz in diesem Beirat, um eine beratende Stimme, was wir gut finden, um im Austausch zu sein, nicht um die Interessen von Facebook da einzubringen, aber auch um einen Diskurs führen zu können, zum Beispiel wie wir mit Kritik umgehen in dieser Frage und Facebook da als wichtigen Gesprächspartner auch gerne in diesem Kreise begrüßen.
Sie haben es selbst ja gerade schon gesagt, also Sie erwarten eigentlich die Fragen schon, die da kritischerweise kommen. Jetzt stelle ich mal die Klischeefrage. Facebook bezahlt das Ding. Wie unabhängig sind Journalistinnen und Journalisten, die daran teilnehmen, denn überhaupt, wenn sie dann über Facebook zum Beispiel berichten und über die digitale Welt?
Journalisten, die daran teilnehmen und über Facebook berichten, können das genauso tun, wie sie es bisher getan haben. Da gibt es keinerlei Vorgaben, Auflagen, Restriktionen, weder von uns noch seitens Facebook. Die Unabhängigkeit, die haben wir uns ausbedungen. Es ist für mich persönlich die Prämisse gewesen, dieses Programm jetzt auch als Leiter umzusetzen. Es ist aber auch die Bedingung von Facebook gewesen, das so zu tun. Und nachdem diese Sache, die ja ganz wichtig ist, auch klar war, haben wir gesagt, wir schauen uns in die Augen und machen das zusammen und das wird eine tolle Sache. Aber da braucht keiner Angst haben und auch nicht noch nicht mal die Befürchtung zu haben, dass wenn er Teil dieser Gruppe, dieser Klasse sein wird für ein Jahr, dass da irgendjemand in irgendeiner Weise die Berichterstattung oder die Unabhängigkeit der Berichterstattung in Frage stellt.
Empfehlen Sie Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter Ihre Texte oder sonstigen Beiträge in Zukunft noch einen Disclaimer zu stellen, dass Sie in dieser Weiterbildung waren?
Das ist zum Beispiel eine der Fragen, die ich gerne in dem Beirat diskutieren möchte. Ich persönlich hielte es für sinnvoll, das zu tun. Das ist einfach der um der Transparenz willen ein wichtiger Hinweis. Ich würde aber diese Frage, weil es hier genau um diese Unabhängigkeit geht, mit dem Beirat eben diskutieren wollen, ob der das für notwendig erachtet und für sinnvoll erachtet. Am Ende wird es aber die Entscheidung natürlich der jeweiligen Teilnehmer auch sein, das zu tun.
Sie haben gerade gesagt, ein paar Namen können Sie schon nennen, wer im Beirat sitzt. Wer wird das sein?
Ja, es sind großartige Leute. Also auch hier sei so viel Transparenz gewahrt, dass einer der Macher dieser Sendung, Daniel Fiene, in diesem Beirat sein wird von RP Online und Deutschlandfunk. Es wird dabei sein der ehemalige Leiter der Deutschen Journalistenschule, Jörg Satrozinski. Es wird dabei sein Lina Timm vom Media Lab Bayern. Es wird dabei sein Astrid Meyer von der Wirtschaftswoche, Alina Fichter von Zeit Online, Kurt Schnibben, der Chef der Reporterfabrik und viele andere mehr, die wir wahrscheinlich nächste Woche auf unserer Website bekannt geben, die uns da eine sehr freundliche Zusage erteilt haben, mit großer Freude da mitwirken zu dürfen.
Es sind eine ganze Reihe von transparenten Punkten oder von Punkten, die Sie transparent gemacht haben. Auch so die offenen Fragen, die Sie noch mit dem Beirat diskutieren möchten. Sprechen Sie auch über das Geld? Also die Frage, wie viel Facebook konkret da reinsteckt?
Nein.
Das ist in den Verträgen geregelt?
Ja.
Sagt Stefan Weichert, Professor an der Hamburg Media School. Dort beginnt im Herbst das Programm des Digital Journalism Fellowships. Ab Mitte Juni können sich Journalistinnen und Journalisten bewerben. Das Interview übrigens haben wir vor der Sendung aufgezeichnet mit digitalen Tools.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.
Was mit Medien? Das Dokumentarmagazin.
Wenn ihr im Netz aufmerksam wart im vergangenen halben Jahr, jetzt sage ich auch schon im Netz, so, also wenn ihr einfach aufmerksam wart, wird jetzt gleich jemand,
klickt euch mal rein.
Was sagt denn das Netz dazu? Ja. Also, wenn ihr aufmerksam wart im vergangenen halben Jahr, dann kann es gut sein, dass euch DocuPy schon begegnet ist. Das ist ein Angebot von WDR und Bild- und Tonfabrik über gesellschaftspolitische Themen zum Auftakt unter dem Hashtag Ungleichland, also zu allem, was diese Gesellschaft so ungleich macht und auseinanderdriften lässt.
Und eins der bekanntesten Videos von DocuPy hat schon im vergangenen Jahr die Runde gemacht. Es ging um die ungleiche Behandlung von Männern und Frauen. Und die Macher von DocuPy haben männliche Bundestagsabgeordnete zum Thema Sexismus befragt. Und das Video endet mit einem Abgeordneten der Union, der sich Sakko und Hemd fürs Interview noch ein bisschen zurechtzupfen musste.
Ich sehe das ja nicht, deswegen müssten Sie mir da irgendwie assistieren, bitte. Sie dürfen alles anfassen.
Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Also das war das Video, das hat so ein bisschen so einen viralen Status erreicht, über das die meisten Leute dann auch mit DocuPy in Berührung gekommen sind. Den viel größeren Aufschlag dieses Formats gibt es aber in diesen Wochen. Und zwar mit einer ganzen Reihe von Fernsehdokumentationen. Julia Friedrichs hat an denen mitgearbeitet und ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo.
Das Projekt läuft jetzt seit Monaten. Das ist weder ein einfaches Social-Media-Projekt, noch sind es einfache Fernsehdokus. Für die Leute, die damit noch nie in Berührung gekommen sind, was ist DocuPy, was ist Ungleichland?
Ja, wir hatten die Idee, relevantere und auch komplexere Themen sowohl ins Netz als auch eben als Doku-Serie aufzubereiten. Und haben im letzten Sommer damit angefangen. Und das Besondere ist eben, dass wir nicht auch was online dann machen, also dass quasi Schnipsel auch online kommen, sondern dass wir wirklich von Anfang an als Team zusammen aus 8 Autoren an diesem Thema Ungleichheit recherchiert haben. Wir haben wöchentlich konferiert und haben uns quasi vom Thema treiben lassen und dann überlegt, was wäre denn die richtige Form für online, was fließt in die Doku-Serie ein, wo überkreuzt sich das auch, also es sind auch Online-Videos dann wieder in die Filme eingeflossen. Und das war eigentlich das wahnsinnig Tolle an diesem Projekt oder ist das wahnsinnig Tolle daran, dass das so gut aufgegangen ist. Also wir sind da gestartet im letzten Sommer mit der Idee, dass das so klappen müsste und sind ganz begeistert, dass es geklappt hat.
Ich finde deine Beschreibung da sehr interessant, also dass du die unterschiedlichen Ausspielwege beschreibst, aber auch nicht von der Dokumentation, sondern von einer Doku-Serie sprichst. Also habt ihr versucht, dieses Genre Dokumentation mal neu zu denken?
Neu zu denken klingt sehr, sehr groß, aber uns ist schon was anderes vorgeschwebt als jetzt die klassische Fernsehdokumentation. Also es ist in der Tat eine Doku-Serie, die thematisch strukturiert ist. Also es geht im ersten Teil um Ungleichheit der Vermögen, im zweiten um Ungleichheit der Chancen und im dritten dann um Ungleichheit der Macht. Es wird aber vielfach an denselben Protagonisten erzählt, was natürlich beim Drehen eine Herausforderung ist, aber was dann am Ende den Reiz dieser Filme ausmacht. Das heißt, man schaut es wirklich wie eine Serie. Man will wissen, wie geht's weiter, wie geht's im Leben des reichen Immobilienunternehmers weiter, den wir über Monate begleitet haben. Was macht die Familie aus Leipzig, die darum kämpft, ihren Platz in der Mittelschicht zu erhalten? Und ich war selber fasziniert davon. Ich war auch nicht sicher, ob es funktioniert, dass man einfach weiter gucken will und dass man von diesem Dokumentarstoff so gebannt ist wie von einer Serie.
Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, weil das tatsächlich an diesen 3 Filmen extrem spannend ist. Was mich noch kurz interessieren würde, wusstet ihr, als ihr am Anfang mit den Social-Media-Umsetzungen begonnen habt, also zum Beispiel Bundestagsabgeordnete befragt habt und Ungleichheit in verschiedenen Facetten dann auch beleuchtet habt, im Facebook-Kanal und über andere Social-Media-Kanäle, wusstet ihr da schon, dass die Filme in dieser Form am Ende auch rausspringen würden? Oder wie sehr haben sich die Filme am Ende über das, was ihr vorher in Social Media gemacht habt, entwickelt?
Nee, wir hatten schon eine Idee der großen Recherche im Kopf und wir hatten auch relativ früh war klar, wen wir begleiten wollen würden. Also das Bild der Filme stand schon relativ ja, fest von den Grunderzählsträngen. Was aber passiert ist, ist, dass ja Dinge, die im Internet passiert sind im Laufe der Recherche, in die Filme dann eben wieder Eingang gefunden haben. Zum Beispiel haben im Januar, als wir ja über Geld mit den Nutzern geredet haben, plötzlich unaufgefordert ganz viele angefangen, ihr Gehalt zu teilen und haben geschrieben, was sie verdienen, wie lang ihre Ausbildung war. Und das ist dann tatsächlich als Grafik auch wieder in die Filme eingeflossen. Das hatten wir nicht geplant. Das war jetzt nichts, was irgendwie am Schreibtisch entstanden ist, sondern das war einfach, dass wir gemerkt haben, oha, offensichtlich gibt es in Deutschland, wo über Geld reden so ein Tabu ist. Das war auch unser Thema. Lars Eidinger hat sich mit einer Komparsin unter anderem über Geld unterhalten. Auch das Video wurde sehr viel geschaut. Da war dann das Bedürfnis da, über sein Einkommen, über seine finanziellen Möglichkeiten zu sprechen. Und das haben wir dann auch in die Filme mit aufgenommen.
Ja, und lass uns auch da nochmal genau über jetzt die aktuellen drei Fernsehdokumentationen sprechen. Haben wir schon so ein bisschen angedeutet, das Außergewöhnliche dabei ist, dass sie inhaltlich aufeinander aufbauen, auch die Entwicklung der Protagonisten. Also die sind in allen drei Teilen ja dabei und entwickeln sich auch so ein bisschen wie eine Serie. Und nimm uns doch mal so ein bisschen auf diesen redaktionellen Entstehungsprozess mit. Welche Gedanken habt ihr euch da gemacht?
Also ich recherchiere schon sehr, sehr lange über zum Thema Geld und Vermögen, und mir war klar, woran es immer hapert, ist, dass die tatsächlich Vermögenden in Deutschland nicht sprechen. Wenn wir über Reichtum reden, dann reden oft so mittlere Manager, die irgendwie 120.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist halt ein Witz. Die wirklich Reichen in Deutschland sind andere. Und ich wollte von Beginn an jemanden begleiten können, der in diesem Segment superreich unterwegs ist. Da sagt man, das fängt so bei 30, 40, 50 Millionen Vermögen fängt es an. Und das war auch die Hürde, die wir uns gestellt haben. So jemanden wollen wir finden und so jemanden wollen wir auch tatsächlich begleiten können. Und wir hatten das große Glück, dass der Immobilienunternehmer eben dazu bereit war und sich auch gestellt hat mit offenem Visier dieser Debatte, was sehr ungewöhnlich ist und was ich erstmal gut finde. So war klar, dass er auch relativ den Takt vorgeben würde. Die Ergänzungen, die sich dann ergeben haben, die haben sich eigentlich aus einer recht gründlichen Themenrecherche ergeben. Wir wussten, wo in Deutschland Ungleichheit am intensivsten auftritt. Es ist halt bei den Vermögen und bei den Chancen, und hatten halt den Plan, das zu zeigen, wie sich das dann eben auch im demokratischen Einfluss niederschlägt. Also dieser thematische Aufbau, der hat sich eigentlich aus der Vorrecherche relativ klar ergeben. Dass die Serie dann so entstanden ist, war aber auch so eine Mischung aus Planung und Anarchie, weil natürlich ergeben die Handlungsstränge dann wieder ihren eigenen Verlauf. Wir haben bis Ende März in den April hinein noch gedreht. Also es lief alles die ganze Zeit parallel. Die ersten Folgen sind geschnitten worden. Es ist weiter gedreht worden, sodass das wirklich gut ineinander greifen konnte. Also ich fand es von Anfang an wirklich, wirklich ambitioniert und bin wirklich sehr, sehr froh, dass das alles so aufgegangen ist. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht.
Sagt Julia Friedrichs, einer der Köpfe hinter Ungleichland, zu sehen in diesen Wochen im WDR-Fernsehen und mit allen Filmen auch jetzt schon online in der WDR-Mediathek.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien. Das war unsere kleine, kuschelige Medienmagazin-Ausgabe für heute, Dennis.
Klein ist gut. Heute war groß.
Ja, denn du warst da, ne? Du bist ja auch über 2 Meter.
1,90,
meine Güte. Ich hatte mir vorgenommen, mich jetzt noch über Instagram aufzuregen.
Oh, warum?
Es ist mir einfach aufgefallen, wie schön, es ist einfach alles da immer schön und kuschelig und nett.
Deswegen sind wir doch
es
dort.
Es ist doch total nicht realitätsnah. Das nervt mich richtig.
Was ist los mit dir?
Ich weiß nicht. Vielleicht vermisse ich den Pähler ein bisschen. Wo ist der eigentlich heute?
Weiß ich auch nicht.
Ah, bei Instagram.
Bei Instagram.
Oder bei Radio. Man weiß es nicht. Das ist wirklich ein Drama. Viel gelernt, interessant, wie diese Facebook-Debatte sich polarisiert.
Oh, diese Polarisierung, ja. Sehr spannend und spannend jetzt weiter zu verfolgen.
Mhm. Was wir nächste Woche hier in einer Stunde was mit Medien machen, das können wir euch noch nicht verraten, denn wir wissen es einfach noch nicht. Ich bin mir sicher, bis dahin gibt es aber etwas sehr Mediales. Bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.